Die Entwicklung mobiler Apps ist komplex. Das liegt vor allem daran, dass mobile Software nicht einfach auf einem Server in einem Cloud-Rechenzentrum läuft. Stattdessen befindet sie sich auf den unterschiedlichsten Geräten in den Händen von Nutzern. Das bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um:
Welche Probleme es bei der mobilen App-Entwicklung gibt und wie man sie meistert, das möchte ich in dieser Tech Talk-Episode klären. Gast und Experte dafür ist Marc Zimmermann. Marc ist Leiter des Center of Excellence zur mobilen Lösungsentwicklung bei der ENBW Baden-Württemberg. Hallo Marc.
Ja, hi. Schön, wieder da zu sein.
Ja, lange nicht gesehen. Mal ganz konkret gefragt, welche Probleme bereitet denn der Umstand, dass die Nutzer einer App mit ganz verschiedenen Geräten etc. arbeiten? Bei Webanwendungen klappt das ja auch ganz gut, in der Regel zumindest.
In der Regel ist schön. Manchmal klappt es ja da auch nicht so ganz richtig. Aber man drückt es mal vereinfacht aus. Ja? Während Webanwendungen vielleicht in den unterschiedlichsten Browsern nur bitte in Anführungszeichen verstehen, das ist ja auch durchaus Arbeit, laufen, hast du halt bei einer App, wie du schon sagtest, in den Händen der Anwender, in den Hosentaschen der Anwender und Anwenderinnen die verschiedensten Geräte, die verschiedensten Betriebssystemversionen. Nicht jeder Anwender aktualisiert sein Betriebssystem. Ja, da sind meine Eltern das beste Beispiel. Wie heißt immer schön, zu Weihnachten ist ja gerade her, kommt heim und richtet die IT der Eltern. Und das Erste, was ich mache, ist erstmal Aktualisierungen einspielen. Ja, und so triffst du halt Geräte unterschiedlichster Bildschirmgröße, unterschiedlichster Netzabdeckung, sei es, weil vielleicht Mobilfunk nicht gut ist, sei es vielleicht, weil WLAN irgendwie hakt oder halt schlicht und ergreifend irgendeine Einstellung vorgenommen ist, wie Datensparmodus oder Ähnliches. Und mit all dem musst du dann schon umgehen können, was ein Unterschied ist zu einer reinen Webanwendung. Und das fängt, also ich sag mal so, Webanwendung, ne, die testest du ja. Da kannst du ja sagen, okay, gut, ich prüfe, wenn ganz viele Menschen zugreifen, ob meine Lasttest laufen, ob meine Skalierbarkeit läuft. Aber beim Mobilen hast du ja durchaus noch andere Themen, die dann auch beim Testing beispielsweise auftreten können.
Aber es gibt ja zum Beispiel, also früher, ich erinnere mich, da war immer das Problem, dass es zigtausend Millionen verschiedene Android-Smartphones gab. Und jede muss dann irgendwie getestet werden, ob das dann läuft. Ja. Das hat sich ja ein bisschen gelöst. Und es gibt ja auch schon seit Jahren spezielle Lösungen, wo diese verschiedenen Geräte emuliert werden. Nutzt ihr sowas auch?
Also, blöd wäre es, wenn wir sagen würden, nee, sowas nutzen wir nicht. Natürlich nutzen wir auch sowas. Aber der Punkt ist tatsächlich, du kannst damit nur einen gewissen Teil abdecken. Ja, wir machen automatisierte Tests. Ja, wir nutzen solche Lösungen, damit wir eine breite Palette von Geräten testen können. Die Zeiten, dass man mal von einem Hersteller sich eine Charge von 10 Geräten hat geben lassen und auf 5 Geräten geht's und auf 5 Geräten geht's nicht, die sind ja zum Glück vorbei. Aber trotzdem gibt's immer noch Modelle. Und auch letztes Jahr hatten wir immer noch Modelle, wo wir dann feststellen mussten, ja doch, es lag dann tatsächlich an einer Umsetzung auf einem Smartphone, war dann mehr so aus dem Android-Lager, in dem Beispiel, das mir gerade im Kopf rumfleucht, wo wir dann wirklich sagen mussten, okay, wir brauchen ein ganz spezifisches Gerät mit einer spezifischen Softwareversion, um diesen Fehler nachzustellen und zu bändigen. Aber ja, für die meisten Tests reichen die automatisierten Lösungen durchaus aus. Man muss es halt aber auch machen. Ne? Also ich kenne auch genügend Marktbegleiter und auch andere Menschen, die durchaus, ich sage jetzt mal, naja, Hauptsache, wir shippen mal ein Ergebnis, getestet werden kann später. Das sollte man natürlich nicht machen. Ne?
Ja, aber es gibt ja auch hybride Apps, wo man sagt, du hast vorhin die Webanwendung angesprochen, wo du praktisch nur das Gerüst hast und dann lief es das Ganze als Webanwendung aus und dann gäbe es ja dieses Problem nicht. Ist das eine Methode, die ihr anwendet, oder ich weiß, es ist etwas plump formuliert, klaro.
Ja, wahrscheinlich kommt meine Antwort kommt wahrscheinlich genauso plump rüber. Also wir entwickeln für unsere Kunden und Kundinnen native Anwendungen. Also wir verwenden keine Web-Technologien, keine Cross-Plattform-Technologien, um die Anwendung, die wir für unsere Endkunden erstellen, ja, bereitzustellen. Das hat einfach verschiedenste Gründe, ja. Also das fängt ja schon mal an bei UI, UX. Du kannst nicht sagen, du möchtest eine qualitativ hochwertige App liefern und die fühlt sich dann an wie eine Webseite auf dem Handy. Das alleine, wie scrollt eine App, wie hält eine App Daten vor? Ist sie offline-fähig? Wie geht sie mit Daten um? Wie steuert sie den Informationsfluss? Da bist du durchaus sowohl an Paradigmen der Betriebssysteme, an denen du dich orientieren kannst, als auch die Möglichkeiten, die dir diese, ich sage jetzt mal, Programmiersprachen nativ bieten, bist du viel mehr State of the Art, als wenn du dann mit Webseiten, ich sage jetzt mal ganz plump, einfach nur Daten anzeigst. Ja? Ich zeige Daten an und kann sie vielleicht ein klein wenig aufbereiten. Aber auch sowas wie Performance, Akkuverbrauch. Eine mobile App ist so viel mehr als eine Webseite. Darum sagen wir, wir setzen ganz klar bei den Anwendungen für unsere Endkunden auf native Entwicklung.
Okay, das sehe ich ein, aber wie stellt man sicher, dass das Ganze dann auch wirklich so funktioniert? Also gerade, ich habe gesehen, ihr habt ja auch ein paar Apps im Programm und so, dass das Ganze in Sachen Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit dann auch funktioniert.
Also ist natürlich klar, ne, wenn du die Prediger der hybriden Entwicklung hörst, dann sagen die immer, du entwickelst ja nur einmal, kannst du auf allen Plattformen nutzen und das bringt Effizienzvorteile. Wir gehen ein bisschen einen anderen Weg, ja. Bei uns ergibt sich quasi natürlich die Voraussetzung, dass wir wirtschaftlich handeln, dass wir schnell Lösungen herausbringen müssen. Aber das Ganze bettet sich bei uns ein in, wie wir Software bauen, wie wir an Problemlösungen herangehen, wie wir das Ganze umsetzen. Ja, ein klassisch abgehangenes Thema an der Stelle ist halt zum Beispiel das Thema Agilität, ja. Also in kurzen Zyklen, Sprints, fortlaufend Feedback, eng verzahnt zwischen Produktmanagement, Product Owner, Business Analysten, Architekten, Entwickler, dass man ständig quasi gemeinsam daran arbeitet, was braucht der Kunde? Was muss in die nächste User Story, damit es einen möglichst großen Mehrwert für den Kunden bringt? Wie kriegen wir vielleicht Fehler schnell behoben? Wie kriegen wir technische Schuld abgebaut? Und wie können wir Software so bauen, dass wir die Module, die wir in der Software verwenden, halt wiederverwenden können? Du hast gerade eben gesagt, im Store sind eine Menge Apps von uns zu sehen. Das ist nur ein Bruchteil der Apps, die wir im Konzern tatsächlich haben. Also in Summe, seit der Zeit meines Schaffens haben wir jetzt eine dreistellige Anzahl von Apps intern auch gebaut. Okay. Und das wäre ja fatal, wenn du jede App sagst, so hier, herzlich willkommen, grüne Wiese, wir überlegen uns mal alles neu. Dementsprechend haben wir durchaus, ich sag mal, ein Regelwerk, sei es, wie schreiben wir Software, Entwicklungsrichtlinien, Security Guidelines, an denen man sich orientieren muss. Aber auch solche Geschichten, wie pflegen wir eigentlich unser Backlog? Ja, sowas wie eine Definition of Ready, eine Definition of Done. Wann ist eine User Story so geschrieben, dass man sie verwenden kann? Wann ist eine User Story erfüllt, dass sie als abgeschlossen gilt? Ich meine, wir arbeiten ja zum Teil ja auch mit internationalen Kollegen zusammen. Ja, da ist es durchaus hilfreich, dass du den Leuten natürlich beschreibst, was du von ihnen möchtest. Beispiel, wenn du Kollegen im Ausland einsetzt, die vielleicht noch nie eine Ladesäule gesehen haben, dann macht es ja durchaus Sinn, ihm zu erklären, was da Sache ist. Oder wenn du sagst, du hast Abschlagszahlungen, die du in deiner Anwendung implementierst, dann wäre es ja sehr schade, wenn der Kollege, der das umsetzt, vielleicht noch nie was von Abschlagszahlung gehört hat, weil bei ihm im Land es halt üblich ist, dass man einfach einmal im Jahr eine Rechnung kriegt und dann ist gut. Ja, von der Seite gibt es halt auch dort immer Dinge, die man sich sehr gut überlegen muss und da können wir halt zum Glück auf eine ziemlich lange Geschichte in der Softwareentwicklung zurückblicken, damit wir eben nicht immer alles von vorne machen, damit wir immer, wie gesagt, möglichst viel aus dem, was wir mal gebaut haben, wiederverwenden können und so dann halt auch zum Beispiel Dinge machen, nicht nur wie schnell sind wir im Umsetzen von Features, ja, das nennt man dann ja Velocity und Co., sondern auch solche Dinge erfassen wie ein Codegefühl. Das hört sich jetzt überhaupt nicht messerscharf qualifizierbar und quantifizierbar an, aber das ist für uns zum Beispiel so ein Indiz, was denken denn die Kollegen, Kolleginnen oder auch was glauben auch unsere externen Dienstleister, die für uns arbeiten im internationalen Umfeld, jetzt an dem Beispiel, wie gut fühlen die sich mit dem Code? Häuft sich da vielleicht etwas an, wo man sagen muss, hier wird es vielleicht Sinn ergeben, demnächst mal auf neuere Frameworks zu gehen. Einfach mal, um auch noch zusätzliche Messkriterien zu haben, ob man auf dem richtigen Weg ist. Weil, ich sag mal, so eine mehrfach preisausgezeichnete Mobility Plus App, das ist sicherlich nicht nur die App, da ist auch ganz viel Arbeit dahinter, ja, im Produktmanagement und Co. Aber sowas entsteht nicht über Nacht, das muss sauber dokumentiert werden, das muss sauber konzeptioniert werden und da helfen die genannten Dinge halt, dass wir das Ganze wirtschaftlich machen können.
Macht ihr da Unterschiede, also gerade was die User Experience angeht, zwischen internen und externen Apps? Die Voraussetzungen sind ja ein bisschen anders. Also ich glaube, jetzt bei externen Kundenanwendern muss die Experience sehr gut sein, während man von internen Kunden, internen Nutzern etwas Abschläge machen kann, beziehungsweise auch die Ansprüche, was Verständlichkeit und so weiter höher setzen kann.
Also bei der nativen App-Entwicklung unterscheiden wir nicht zwischen den Ansprüchen unserer Kunden und den Ansprüchen unserer internen Anwender. Das heißt, die Ansprüche, die wir jetzt an Performance haben, wie schnell soll eine Anwendung sein? Also wie lange darf sie maximal brauchen, bis sie gestartet ist? Wie lange darf es dauern, bis eine App auf Interaktion reagiert? Wie lange dürfen Ladezyklen sein? Wie soll eine App aussehen? Wie soll der Benutzerfluss sein? Da leben wir schon nicht nach dem Motto, der Schuster die schlechtesten Schuhe, sondern da versuchen wir schon auch für unsere internen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Anwendungen bereitzustellen, dass sie gerne damit arbeiten. Weil ich sag mal, wenn du eine App baust, dann kann die App zwar durchaus ein Problem lösen, aber wenn die Anwender sie vielleicht nicht akzeptieren, nicht respektieren können, damit nicht gut umgehen können, dann finden die vielleicht Bypass-Wege. Von der Seite unterscheiden wir halt bei diesen Themen nicht wirklich zwischen dem, was wir jetzt unseren Endkunden als Lösung anbieten oder was wir für eine Anspruchshaltung daran haben im Vergleich zu unseren internen Kunden. Aber wie du schon sagtest, die Anforderungen, die Bedürfnisse, die Erwartungshaltung von Anwendern, und jetzt können wir an der Stelle von Anwendern sprechen, weil wir, wie gesagt, wir unterscheiden ja nicht, das ist schon hoch. Also wenn da mal etwas zu lang dauert, wenn da mal etwas komisch aussieht, wenn ein Button nicht als Button erkennbar ist, wenn du Bedienfehler nicht abfängst, ne, das heißt jetzt nicht, dass ich meinen Anwender ständig überwachen muss, aber du musst den Leuten ja die Möglichkeit geben, dass wenn sie vielleicht zum Beispiel auch eine Fehlangabe gemacht haben, dass sie da wieder zurückkommen, ohne dass der Prozess irgendwie ausartet. Und an der Stelle musst du halt schon, ja, ich sag mal, ein wachsames Auge drauf haben. Und ich meine, ich habe jetzt eben schon ganz viel erzählt, wie wir so Software bauen, ne? So, und auch vorhin über sowas wie Velocity gesprochen, was wir an KPIs erheben. Auch hier ist halt auch wichtig, dass du auch da ein Auge drauf hast. Natürlich immer vorausgesetzt, dass du das Commitment vom Anwender hast, aber dass du halt mal nachgucken kannst, okay, wie oft wurden denn vielleicht Journeys, die du in deiner Anwendung anbietest, abgebrochen? Wie lange hat es gedauert, bis jemand durch so eine Journey durch ist? Einfach, dass du Indizien dafür hast, ob das, was du baust, vom Kunden oder Anwender, da habe ich jetzt doch wieder Kunde gesagt, Entschuldigung, wieder vom Anwender akzeptiert wird, respektiert wird, verstanden wird und ob es ihm zu einem Erfolg gebracht hat oder ob er sinngemäß frustriert oder vielleicht auch mehrfach frustriert abgebrochen. Da muss man einen Blick drauf haben.
Laufend läuft das dann schon, beziehungsweise ab wann beginnt ihr dann mit den ersten Tests, um dann auch nachbessern zu können? Oder wird das dann so, man kennt es ja von manchen Microsoft-Produkten speziell oder sowas, dass das erstmal auch rausgebracht wird und dann gibt es halt Patches, also Updates und so weiter, um das dann wieder zu bügeln.
Also ich meine, ich glaube, ich erzähle kein großes Wunder, wenn man sagt, 100% fehlerfreie Software gibt es nicht. Die Anspruchshaltung ist natürlich schon auch mit der Definition of Done, dass du deine Testabdeckung hast, dass du deine Testfälle hast, dass du auch ständige Integrationstests hast, weil es nützt dir ja nichts, wenn du jetzt sagst, also in der App hat es funktioniert. Wenn es an der Ladesäule nicht geht, da kann ich nichts für. Ja, also von der Seite, da geht es wirklich End-to-End-Tests, Integrationstests, manuelle Tests, automatisierte Tests, Testprotokolle, Nachvollziehbarkeit von Tests, ne? Nützt dir ja nichts, wenn du heute was testest und in 2 Wochen testest du mal was ganz anderes. Also es muss alles auch sehr strukturiert ablaufen. Und das ist bei uns integraler Bestandteil in der Softwareentwicklung. Aber natürlich können Fehler passieren und dann, ja klar, musst du halt auch in der Lage sein, ein entsprechendes Update auszuliefern. Denn nichts frustriert Nutzer mehr, als wenn sie auf Fehler stoßen, die nicht behoben werden.
Ein Punkt ist ja auch Barrierefreiheit. Die ist ja immer gefragt, da ist auch ganz wichtig und wahrscheinlich auch relativ schwierig, also gerade bei mobilen Apps schwierig umzusetzen. Was nutzt ihr da für Kniffe, um das zu bewältigen?
Also das finde ich ist auch ein Punkt, der sehr stark auch für die native App-Entwicklung spricht. Die Funktionalitäten, die du brauchst, um barrierefrei zu sein, sei es unter iOS, sei es unter Android, bringt dir das Betriebssystem von Hause aus eine Menge mit, wenn du in den aktuellen Frameworks arbeitest. Da sind wir teilweise dabei, noch Dinge umzustellen. Aber wenn du dir auf den aktuellsten Frameworks bist, dann kriegst du, ich sage jetzt mal, es nicht geschenkt, aber du kriegst ein Rahmenwerk, in dem du dich bewegen kannst, damit der Anwender nicht nur weiß, da ist ein Button, sondern was macht denn der Button, wenn der Button gedrückt wird? Dass dir dann ermöglicht, ein Voice-Over zu machen, dass dir ermöglicht, Schriften anzupassen, dass dir ermöglicht, Farbwerte anzupassen, dass dir ermöglicht, Braille-Leser zu nutzen. Das bekommst du quasi mit diesen Frameworks out of the box vom Betriebssystem mit und kannst das dann in deiner Anwendung nutzen und musst dir das jetzt nicht wie früher mit Objective-C oder vielleicht anderen Programmiersprachen das Ganze nacharbeiten. Oder auch wenn jetzt wieder Web-Technologien gehst. Ne? Im Web gibt es natürlich auch das Thema Barrierefreiheit. Mhm. Aber dein Ordnungselement, was ist eine H1-Überschrift, eine H2-Überschrift, eine H3-Überschrift, wie ist dein Dokument strukturiert, da bist du mit den nativen Entwicklungswerkzeugen durchaus auf der Überholspur, auch was das Thema Barrierefreiheit angeht.
Da gibt es ja noch, also klar, das bietet schon einen großen Spielraum. Es gibt natürlich noch weitere Techniken. Also ich denke jetzt mal so Augmented Reality und Bilderkennung. Ist das schon, sind das Sachen, die ihr da schon irgendwie im Visier habt?
Also wir haben intern, also ich habe intern Prototypen, wer mir auf LinkedIn folgt, sieht das ja manchmal, dass wir natürlich damit probieren, das fällt jetzt weniger bei uns unter Barrierefreiheit, aber dass wir mal probieren, was wir unter einem, was können wir denn mit der Kamera sehen? Wie können wir die Welt verstehen? Wie können wir Menschen vielleicht Anweisungen geben? Nicht in Form von, wie sie sich zu verhalten haben, aber wie sie mit Produkten interagieren können. Ich habe ja auch gerade auf LinkedIn sowas publiziert, wie kann man mit Hilfe von Augmented Reality Arbeitsschritte von Anwendern festhalten für Geräte, für die es vielleicht keine Bedienungsanleitungen mehr gibt. Und von der Seite lässt sich natürlich da schon eine Menge machen. Du darfst aber auch nicht vergessen, was ist denn dein Ziel? Ist dein Ziel, dass du jetzt den Kamerasensor nutzt, um dem Menschen zu sagen, was er vor sich sieht? Von der Seite muss man halt gucken, wo kann man welche Technologie einsetzen. Aber ja, wir gucken natürlich, wie man mit AR, Kamerasensorik, Umgebungsgeräuschen vielleicht arbeiten könnte, um zusätzlich den Anwendern zu helfen. Aber ich sage jetzt mal, wenn du im Keller deinen Zählerstand eingibst, dann hilft dir vielleicht eine eine Justierhilfe, damit du deinen Zähler im Kamera findest. Audioerkennung ist da zum Glück noch seltener beim Zähler im Keller. Wenn der Töne macht, haben wir ein anderes Problem.
Genau. Ja, einen Punkt gibt es natürlich noch, der ist wahrscheinlich auch sehr wichtig, nämlich die Security. Es gibt ja immer mehr Attacken. Oh ja. Gerade auch, also ich denke zum Beispiel an Apps wie die Mobility Plus App, wo man auch die Bezahlung an der Ladesäule per Smartphone ermöglicht, wo halt natürlich auch ganz viel Ungemach passieren kann, wenn da Lücken sind. Mhm. Was sind dazu für Empfehlungen oder was nutzt ihr da, um diese Sicherheit sicherzustellen?
Also das ist auch ein sehr stark gewachsenes Thema. Ja, wir machen das App-Entwicklung schon sehr lange. Und haben uns quasi auch aufgrund von kritischer Infrastruktur, Energieversorger mit dem Thema Security immer sehr stark beschäftigt. Das ganze Thema Reverse Engineering, Man in the Middle, Brute Force Attacken. Da kannst du zwar sicherlich mit Code ein bisschen was tun, um dich davor zu schützen. Code Obfuscation, hardwaregeschützte Keystores und was es da nicht alles gibt. Aber darüber hinaus ist natürlich auch sehr wichtig, dass du sagst, okay, was passiert am Markt? Was sind Best Practices, die man einhalten muss, damit Software als sicher gilt, Schulung der Entwickler und der Architekten. Architekten war das Zauberwort, das Verwenden von Sicherheitsmaßnahmen wie End-to-End-Verschlüsselung, wie gehst du mit Zertifikaten um, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das sind halt alles Punkte, an die man denken muss, mal unabhängig davon, ob man jetzt von der Mobility Plus App spricht, von der Zuhause Plus App spricht, von einer internen App spricht oder keine Ahnung was. Auch hier wird nicht unterschieden, in welchem Security-Kontext laufen die, also interne Apps oder externe Apps. Wir haben für alles das gleiche Regelwerk, das wir auflegen, damit wir auch hier nicht unterscheiden müssen, so nach dem Motto, naja, interne Apps laufen ja auf internen Geräten, die sind ja per se sicherer. Das kann ja sein, aber trotzdem versuchen wir in der Softwareentwicklung da trotzdem dieselben Hürden zu springen, dass jede Software rein theoretisch auch auf freien Geräten laufen könnte. Aber was da halt auch dazu kommt, ist, dass du auch unterscheidest zwischen, was ist denn, ich sage jetzt mal, eine normale Datenübertragung und was ist eine kritische Transaktion. Also gerade sowas wie Bezahlvorgänge, ne? Da muss man ja gucken, ist der User echt, sind die Bankdaten echt, ist das Gerät kompromittiert, ja, nein, dass du dann nochmal andere Anforderungen an die Datenkommunikation stellst für kritische Transaktionen, als vielleicht die Frage, ja gut, hast du jetzt gerade mal unsere aktuellen, irgendwelche allgemeinen Kundeninformationen, die du jetzt vielleicht als Text herunterlädst und darstellst, dass man da durchaus Unterschiede hat, wie man mit diesen Daten umgeht und dann zum Beispiel auch sowas wie eine Device Compliance halt sicherstellst, damit du halt davon ausgehen kannst, dass der Kollege, die Kollegin, die jetzt gerade beispielsweise einen Bezahlvorgang an einer Ladesäule startet, auch wirklich da steht, das Konto hat, das Konto existiert, da keiner Man in the Middle nach dem Motto noch den Nachbar mitlädt, ja, so Betrugsfälle, dass man da einfach technologisch möglichst viel tut, um ja, solche potenziellen Risiken zu reduzieren, zu vermindern, zu erschweren. Jemand hat mir mal gesagt, und der Spruch ist gar nicht so verkehrt, du musst die Hürde so hochschaufeln, dass es finanziell sich nicht lohnt. Und getreu dem Motto, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Es ist halt einfach, du machst halt das Beste, was du kannst. Und damit ist dann auch der Aufwand, den ein potenzieller Angreifer machen müsste, so hoch, dass es wirtschaftlich sich für ihn nicht lohnt. Und ja, natürlich muss man da auch mit einem wachsamen Auge sein, weil selbst wenn du alles umsetzt nach Best Practices, man kennt das ja auch aus, wenn der Chaos Computer Club mal wieder irgendwie publiziert, was auch immer irgendwo für irgendwelche Lücken existieren, muss man halt einen Blick drauf haben, ob man solche Module auch verwendet, wie man diese Module implementiert hat. Und das ist ja auch nicht nur ein App-Thema, ne? Das ist ja auch Backend-seitig. Mhm. Das ist ja wie immer. Mobile First heißt ja nicht, die App ist das Beste auf der Welt und das einzig Wahre, sondern man denkt von Mobile, aber die Architektur muss ja gemeinsam mit Backend und allen beteiligten Komponenten erdacht, erarbeitet und umgesetzt werden.
In Verbindung mit Ladesäulen und Security fällt mir jetzt da speziell natürlich immer der aufklebbare QR-Code-Aufkleber ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch in eurer Lösung überhaupt eine Rolle spielt, aber gibt es da Lösungsansätze, weil das scheint ja irgendwie schon ziemlich tricky zu sein.
Ja gut, ich meine, unsere Anwendung hat ja einen QR-Code-Scanner, da validieren wir schon, was wir da scannen, wir scannen nicht irgendwas ein. Aber natürlich ist das Thema Hijacking von QR-Codes ein allgemeines Thema, wo man halt drauf aufpassen muss. Gilt ja auch für jeden. Ich sage ja auch meinen Großeltern und meinen Eltern immer, klickt nicht auf jeden Link, den ihr seht. Letztens habe ich einen Fax bekommen mit einem QR-Code, wo drauf stand, melden Sie sich doch zur nächsten Feuerlöscherprüfung an. Und wenn du den scannen würdest, wollte das Ding versuchen, dir PayPal-Zahlungen aus dem Nacken zu ziehen, wo ich mir dachte, ach, guck mal an, Phishing ist auch schon bei Fax angekommen. Ja, aber grundsätzlich ist das natürlich so. Wenn irgendwo QR-Codes hängen, muss man schon gucken, ob man diesen QR-Codes Vertrauen schenken mag. Und wir scannen halt auch nur QR-Codes ein, die in sich valide für uns sind. Aber wir sind halt auch nur Elektroladestation. Aber wenn du, wie gesagt, jetzt durch die Stadt gehst und da jetzt hier von dem E-Scooter oder irgendwas ein QR-Code oder ein App-Clip-Code oder was auch immer du da scannst, musst halt schon ein bisschen Vorsicht walten lassen und gucken, ja, ob das, was da kommt, ob das valide aussieht. Ja, weil wenn jemand dir einen falschen QR-Code unterschiebt, dann würde sich ja das Laufzeitverhalten ändern. Es wird dann ein anderer Punkt angezeigt werden, eine andere Referenz angezeigt werden, eine andere Bezeichnung angezeigt werden. Von der Seite ist bei jedem, gilt auch hier, Augen auf vor Klick oder Scan.
Genau. Du hattest ja vorher schon mal Dates und so weiter angesprochen. Wie stellt man das sicher, dass man jetzt nicht komplett die App aufbohren muss und da komplett neu coden muss, wenn man kleine Fehler oder Sachen aktualisieren muss. Wie ist das technisch denn möglich?
Ja, wie gesagt, Apps sind ja nie fertig. Von der Seite ist das Thema Updates ja immer, ich sag mal, allgegenwärtig. Und wir arbeiten da sehr stark, das nennt sich Clean Architecture. Das heißt, wir haben eine klare Trennung zwischen Domain, Daten, Präsentationsschicht, je nachdem, woran du arbeitest, an einer Datenaufbereitung, einer Datenrepräsentation, also Darstellung. Verarbeitest du schon mal dort in unterschiedlichen Komponenten, dann wird das Ganze in Modulen gebaut. Das heißt, wenn du etwas für Logins, wenn du etwas für Datenanzeige, für Scannen, für was auch immer machst, dann arbeitest du auch nur in diesem Modul und hast damit auch, ich sag mal, eine abgekapselte Umgebung im Vergleich zum Rest. Ja, es gab ja früher, mein alter Informatikprofessor hat mal zu mir gesagt, der schlimmste Code ist der, du änderst was in Zeile 1, hast keine Ahnung, dass das in Zeile 78 auch eine Auswirkung hat. Ja, solche Abkapselung haben wir natürlich auch. Und von der Seite helfen die Module nicht nur, dass man Wiederverwendbarkeit groß schreiben kann über die App-Projekte hinweg, sondern du hast halt auch das Thema, dass Bugfixes innerhalb der Module möglich sind und sich darüber dann natürlich auch wieder auf die anderen Apps auswirken, weil hebst du einen Bug im Modul 1 und es wird in 3 Apps verwendet, dann hast du natürlich diesen Bugfix gleich automatisch auch in den anderen Modulen, in den anderen Apps integriert. Und von der Seite, wenn du dich daran hältst und deine Dienstleister und wer auch immer alles daran arbeitet, dazu verdonnerst, dass das quasi eine valide Umgebung für die Damen und Herren ist, dann kannst du auch wunderbar auch auf die Schnelle mal ein Bugfix, ein Hotfix, ein irgendwas rausjagen und so für Updates für deine Anwender sorgen.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war ein hoffentlich spannender Ausflug in die mobile App-Entwicklung und welche Kniffs und Tücken da lauern. Mein Gast war Marc Zimmermann, Leiter des Center of Excellence für mobile Lösungsentwicklung bei der IMBW Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthew Bremmer, Redakteur bei der Computerwoche. Vielen Dank.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.